Herzlich willkommen zum Netzwerk-Podcast namens Highspeed von Pandacom. Neue Technologien zur Datenkommunikation bestimmen unsere Abläufe und Denkweisen. Seit Jahren reden wir von künstlicher Intelligenz, Generative AI oder ChatGPT. All das stellt massive Anforderungen an das Herzstück, die Netzwerke zur Datenkommunikation. Jede Firma, jeder Landkreis und jedes Rechenzentrum ist auf sie angewiesen. Wir möchten mit dem Podcast Highspeed alle Fragmente aus Netzwerkeperspektive beleuchten, die ein modernes Leben in Hochgeschwindigkeit erst möglich machen. Kommen Sie mit auf die spannende Reise quer durch die Telekommunikation. Was ist alles mitzudenken beim Design eines Netzwerkes? Das beleuchten wir mit unseren Gästen in vielerlei Hinsicht. Nicht nur aus technologischer Sicht. Wir sprechen alle angrenzenden Aspekte der Highspeed-Datenkommunikation an. Gesellschaftliche, politische, ethische und philosophische. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
Plattformen, Daten und Infrastrukturen, sind das die wahren Helden unserer modernen Welt? Oliver Bossert, Thomas Klein, Sie beide kennen das Universum der Digitalisierung sehr genau. Gemeinsam wollen wir in dieser Folge Highspeed diesen Helden auf die Spur kommen. Fangen wir aber mit unseren Gästen an. Oliver Bossert, Gründer eines Startups, das Bauchgefühl digitalisieren will und jahrelang Partner bei McKinsey war. Thomas Klein, COO der Pandacom Networking AG, Baumeister, Architekt und Designer von Infrastrukturen und Datenstraßen in Deutschland. Stellen Sie sich beide doch gerne einmal vor, Oliver Bossert, Thomas Klein.
Ja, ich fange gerne an, Oliver Bossert. Ich wohne in der Nähe von Frankfurt, bin begeisterter Architekt, habe lange auch in dem Bereich gearbeitet, habe in vielen großen Unternehmen Architekturen gebaut, habe die Kernsysteme erneuert, habe mir Gedanken darüber gemacht, wie man die Strategie in Technologie umsetzen kann und habe dann letztes Jahr mir überlegt, ein eigenes Unternehmen zu gründen und beschäftige mich da jetzt sozusagen mit der Entwicklung einer Happiness-KI, also einer KI, die uns helfen soll, glücklicher zu leben.
Dann mache ich weiter. Thomas Klein, mein Name. So wie es die Andrea Deinert ja gerade schon gesagt hat, COO bei der Pandacom Networking AG, in dem Umfeld fürs operative Geschäft eine Verantwortung. Ich glaube, dass wir dann viele Dinge adaptiert haben oder letztendlich dann faktisch umgesetzt haben. Herr Bossert, was Sie geplant haben an der einen oder anderen Ecke oder Kolleginnen von Ihnen. Wir sind diejenigen, die letztendlich dann die Plattformen, die digitale Infrastrukturplattformen dann auch bauen, planen und bauen und betreiben, sprich die sichere Netzwerke, all das, was dazugehört, damit Digitalisierung überhaupt erst möglich wird. Und somit haben wir jeden Tag Berührungspunkte mit unseren Kunden und schauen, wie wir sie dort dann im Rahmen der Digitalisierung bis hin zu Einsatz von KI dann auch begleiten können.
Gilt es eigentlich in unserer Gesellschaft auf der unternehmerischen Ebene, wirtschaftlichen Ebene, alles zu digitalisieren, was nicht bei drei auf den Bäumen ist?
Ich finde es immer sehr wichtig, dass man sich am Anfang eigentlich fragt, was ist denn der Wert, den ich am Ende mit Digitalisierung erreichen möchte? Weil Digitalisierung an sich und als solches ist ja kein Selbstzweck und schafft erstmal keinen Wert, weder monetär noch sonst wie. Sondern ich muss mich immer fragen, was ist denn die Ersparnis, was ist das Umsatzpotenzial oder jetzt in unserem Fall, was ist denn vielleicht der Zufriedenheitszugewinn, den ich mit einer bestimmten Maßnahme erreichen möchte. Und was ich da auf einer globalen Ebene bei großen Unternehmen häufig gesehen habe, ist auch, dass man so ein bisschen das Kind mit dem Bade ausschüttet, weil natürlich eine Digitalisierungsmaßnahme, die bei deutschen oder zentraleuropäischen Faktorkosten sehr, sehr sinnvoll sein kann, vielleicht in einem Land in Asien, Afrika oder Lateinamerika, wo die Faktorkosten ein Bruchteil von dem sind, was wir in Deutschland zahlen, plötzlich überhaupt keinen Sinn mehr macht, weil ich dann eben in die Technik so viel reinstecke, dass ich das mit den eingesparten Lohnkosten nie wieder erreichen kann.
Ja, nochmal stärker auf diesen Bezug Mensch auch nochmal einzugehen. Also Kosten ist definitiv das eine. Viele digitalisieren ja mit der Vorteilsannahme Effizienz, Produktivitätssteigerung, dadurch Kostenreduzierung oder bessere Datengrundlage für Entscheidungen zu treffen, die hoffnungsvollerweise dann irgendwo sparen oder umgekehrt auch mehr Geschäft machen. Das ist, wenn man aber rein auf den Mensch schaut, glaube ich, gibt es da auch Herausforderungen bei dem Thema Digitalisierung. Im Sinne von Datenschutz, Privatsphäre, digitale Kluft. Wenn jemand mehr Zugang zu Digitalisierung hat, ist er vielleicht zukünftig auch anders unterwegs. Ist er vielleicht auch besser unterwegs als die Menschheit oder die Menschen, die weniger Zugang zu Digitalisierung hat. Also diese soziale Ungleichheit, die sich vielleicht auch dann daraus entwickelt. Eine gewisse Abhängigkeit dann auch von der Technologie spielt sicherlich eine Rolle aus meinem Blickwinkel. Vielleicht auch, wenn man es weiter spinnt, dann auch ein Stück weit Verlust von menschlichen Fähigkeiten, Kreativität, Empathie als solche Dinge, die man, also wenn man es wirklich sehr weit spinnt, deswegen bin ich sehr gespannt auf die Happiness-KI. Aber auch dann die Fragen, KI, wie geht man dann auch, wie weit treibt man es dann auch, was das Thema Ethik angeht? Also bin da, ist ein schwieriges Thema zum Einstieg, muss ich gestehen, weil das trifft natürlich dann schon für jemanden, der sehr technologisch getrieben ist, wie wir das sind jeden Tag, diesen Faktor Mensch dann stärker mit reinzunehmen. Und ich verwehre mich ein bisschen, dann irgendwann diesen Mensch nur noch als Datengeber oder als Endpunkt von Daten zu sehen, sondern Kreativität, Empathie, all die Dinge, die ich eben schon genannt habe, spielen für mich eine wesentliche Rolle. Die müssen auch zukünftig nach meinem Dafürhalten im Rahmen von Digitalisierung, von KI nach wie vor die größere Rolle spielen als die Technologie.
Und also zumindest im Bereich Happiness oder Zufriedenheit geht das, glaube ich, auch gar nicht anders. Ja, also ich bin ziemlich fest davon überzeugt, und da zeigt auch die Forschung in die Richtung, dass es sozusagen jetzt nicht die eine Silberkugel gibt, die den Menschen langfristig glücklich macht. Kurzfristig geht es, ja. Also mit Drogen und Alkohol kann ich kurzfristig zufrieden sein, weil das die entsprechenden Hormone hochtreibt. Aber langfristig hat man da die entsprechende Pille nicht gefunden. Das heißt also, am Ende kann eigentlich Technologie in dem Bereich, und ich glaube, das in vielen anderen Bereichen sehr, sehr ähnlich, den Menschen eigentlich nur beraten und unterstützen. Und da denke ich eben, ergänzen sich KI und menschliches Bauchgefühl sehr gut, weil wir als Menschen eben viele Entscheidungen nur sehr, sehr schlecht treffen können, die komplex sind, die auf einem langen Zeithorizont basieren, die meine Zufriedenheit vielleicht, wenn ich mal 70 oder 80 bin, beeinflussen werden. Ja, also Stichwort Rentenlücke oder Stichwort meine Gesundheit. Ja. Und da, glaube ich, kann uns die Technik oder auch die entsprechende Visualisierung so ein bisschen den Spiegel vorhalten und kann uns zeigen, was bedeuten denn meine jetzigen Handlungen für mein zukünftiges Ich, ja, und hat da dann vielleicht auch eher so eine beratende Funktion, als dass man sagt, das ist der Polizist, der mir sagt, so und jetzt musst du aber irgendwie Licht aus, ab und keine Stunde mehr länger irgendwie an Instagram scrollen oder was auch immer, ja, sondern halt eine Beratung anzubieten, Optionen aufzuzeigen und die Entscheidungsfindung zu unterstützen.
Wobei ich es dafür wichtig halte, mehrere KI-Instanzen dann auch auszuprobieren, wenn man jetzt, ich denke immer drüber nach, eine Einzel-KI-Instanz hat auch sicherlich eine eigene Meinung, also die des Schöpfers, die dann irgendwie mal Grundlagen gebaut haben. Dann ist die Frage, wie gut ist diese Beratung aus diesem Umfeld versus dann vergleichen zu anderen Beratungshäusern. Also nichts anderes wie im natürlichen Leben genauso, beim Autokauf, bei der Versicherung, bei sonst irgendwas, dass ich mir mehrere Meinungen einhole, und so sehe ich das auch mit verschiedenen Digitalisierungsplattformen, KI-Plattformen, wie auch immer.
Das ist auch der Grund, weshalb wir ein eigenes KI-Modell momentan entwickeln, weil wir der Meinung sind, dass eben genau die Large Language Models für so eine Beratung nicht geeignet sind. Ja? Weil die LLMs haben in der Regel einen sehr starken Bias dazu, das, was am häufigsten erwähnt wird, als die richtige Lösung zu verkaufen oder dem Nutzer zu präsentieren, was eben leider nicht nur im wissenschaftlichen Kontext, sondern auch sonst nicht immer stimmt. Ja, also auch in der Wissenschaft ändern sich Dinge, und da kann es durchaus sein, dass die vorherrschende Lehrmeinung der letzten 10 Jahre jetzt vor einem halben Jahr gekippt wurde und ich dann eben eine andere Faktenbasis habe. Deshalb, was wir entwickeln, wir nennen das Large Fact Model, also ein wirklich auf Fakten basierendes Modell, was direkt, also auch mit Domänenwissen der entsprechenden Experten befüllt wird und was eine explainable AI darstellt. Das heißt also, ich habe ein KI-Modell, was mir, also im Business Kontext würde man das vielleicht ein Audit Trail nennen oder so, was mir tatsächlich einen Nachweis liefert. Warum kriege ich denn jetzt diese Empfehlung? Warum bekomme ich denn die Empfehlung, eine Stunde früher schlafen zu gehen? Ja, dass ich dann halt sagen kann, also hier gibt es eine Studie, die zeigt den Zusammenhang zwischen Schlafdauer oder Schlafregelmäßigkeit und der persönlichen Leistung. Hier haben wir deine Baseline. Du schläfst momentan sehr unregelmäßig und deshalb lass uns doch mal gemeinsam ein Experiment machen und schauen, ob sozusagen diese allgemeinen Daten auch auf deine persönliche Situation zutreffen.
Die Idee zu diesem Start-up, war das eine Phase der großen Zufriedenheit oder Unzufriedenheit?
Ja, ich glaube, es war einfach ein Reflexionspunkt, an dem man, bin jetzt 45, in dem Alter irgendwann, wo man sich dann langsam auch überlegen muss, ich werde nicht mehr jünger, ich will vielleicht auch im Alter noch weiterhin fit und zufrieden sein. Die Rente oder die Altersvorsorge finanziell ist auch nicht mehr gar so weit entfernt, wie sie das vielleicht mal Anfang 20 war. Ja, das heißt also auch, da muss man sich etwas konkretere Gedanken drüber machen und dann auch in den anderen Bereichen, also wir teilen das so ein bisschen in vier Bereiche ein, vielleicht kurzer Ausflug, wir sagen, auf der einen Seite gibt es meine Gesundheit, ja, ich möchte gesund und fit sein, dann meinen finanziellen Wohlstand, also dass ich mir die Dinge auch leisten kann, die mich zufrieden machen, dann das soziale Umfeld, also meine Familie, meine Freunde, die größere Gemeinschaft und dann ich selbst, also meine mentale Gesundheit und dass ich mich in meinem Leben auch verwirklichen kann, also dass ich irgendwie ein Ziel im Leben habe. Im Englischen nennt sich das so Purpose in Life und das ist auch ein ganz wesentlicher Bestandteil der Zufriedenheit. So, und irgendwann habe ich dann für mich selber festgestellt, dass ich entlang von diesen Dimensionen schon so ein bisschen auch über meine persönliche Zukunft nachdenke und sage, was ist denn mein Purpose in Life? Ja, also möchte ich jetzt für den Rest meines Lebens Unternehmen in der Architektur beraten oder möchte ich noch was anderes machen? Wie sieht das mit meiner Gesundheit aus? Also jetzt ist die Beratung typischerweise nicht vergnügungssteuerpflichtig, was irgendwie den Lifestyle betrifft. Das heißt, da ist für Sport nicht gar so viel Zeit geblieben. Ja, und dann muss man sich auch, da muss man sich eben genau diesen Abwägungen stellen, die wir jetzt halt systematisieren und digitalisieren wollen und damit dann eben auch einer größeren Nutzerbasis zugänglich machen möchten, dass man sich genau überlegt, was ist denn, und die Antwort wird in jeder Lebensphase unterschiedlich sein. Ja? Also wann ist es mir wichtig, irgendwie in der Karriere Gas zu geben? Wann ist es mir wichtig, den Partner fürs Leben zu finden? Wann ist es mir wichtig, Zeit mit den Kindern zu verbringen? Und wann sollte ich anfangen, ein bisschen körperlichen Puffer für den Verfall im Alter aufzubauen. Ja?
Am besten alles gleichzeitig, ja.
Ja, und das geht eben nicht, weil der Tag nur 24 Stunden hat. Und das ist eigentlich genau sozusagen die Problembeschreibung, der wir uns widmen wollen, dass wir sagen, ich habe nur ein begrenztes Budget, sei es jetzt ein Zeitbudget oder sei es auch ein Geldbudget. Ja, also ich meine, viele von den Maßnahmen, sei es jetzt gesunde Ernährung oder sei es Fitnessstudio oder sei es Vorsorge zur Rentenlücke, die kosten alle auch Geld. Ja, also auch jetzt, wenn ich sage, ich möchte medizinische Vorsorge über das hinaus machen, was die Krankenkasse bezahlt, auch das kostet Geld. Und da eben einen Denkansatz und einen Beratungsansatz anzubieten, um Leuten genau bei dieser Priorisierungsentscheidung zu helfen. Ja, also wenn ich jetzt eine Stunde jede Woche investieren will, gehe ich die eine Stunde einfach früher schlafen? Sollte ich mir irgendeinen Nebenjob suchen, um verzweifelt noch ein bisschen zusätzliches Geld zu verdienen? Sollte ich die Stunde mit meinen Kindern verbringen? Was ist sozusagen, und da kann es keinen Literaturratgeber geben, der die optimale Lösung gibt, weil das ist natürlich für jeden persönlich unterschiedlich. Aber es gibt so viele faszinierende Studien und so viele Forschungsergebnisse, dass man auf der Basis zumindest eigentlich in der Regel in der Lage ist, einen guten Startpunkt zu finden.
Da bin ich echt mal gespannt, weil ich frage mich gerade, wie werte ich das dann? Also das hat ja eine gewisse Wertigkeit. Schlafen gehen, mit Kindern beschäftigen, Nebenjob, wie auch immer. Und eine gewisse Ausprägung dann für einen auch selbst. Im Sinne von, wie fühlt man sich dann dabei? Ich gehe jetzt eine Stunde früher schlafen und spiele nicht mit den Kindern. Also jetzt mal, wie dann diese Gefühlslage letztendlich dann mit eine Rolle spielt. Ja.
Genau, also und da gibt es halt sozusagen zwei Stufen. Es gibt einmal tatsächlich Forschungsergebnisse, die gerade auch in Deutschland, da gibt es das sogenannte sozioökonomische Panel, was schon seit mehreren Jahrzehnten tatsächlich Zufriedenheit auch untersucht. Das heißt also, da gibt es sehr umfangreiche Ergebnisse, wie es für den durchschnittlichen Menschen ist. Ja, also wie viel trägt Schlaf zur Zufriedenheit bei, wie viel trägt Freizeit zur Zufriedenheit bei, wie viel trägt Zeit mit den Kindern zur Zufriedenheit bei. Das heißt also, da gibt es tatsächlich Daten, die man als Ausgangsbasis nutzen kann. So, und dann ist es natürlich so, dass jeder unterschiedlich ist. Ja, also jeder hat ein bisschen einen unterschiedlichen Charakter, hat vielleicht auch unterschiedliche Kinder, hat ein unterschiedliches Leben. Das heißt, wir denken über sowas eigentlich eher im Sinne von einem Experiment als im Sinne von einer Regel nach. Und die statistischen Daten sind sozusagen der Startpunkt für unser Experiment. Und zu sagen, also statistisch sollte es eigentlich so sein, dass so viel, wie du momentan schläfst, das ist so ungefähr das, was man als Mensch haben sollte. Versuch's doch mal ein bisschen regelmäßiger zu machen. Ja, also Regelmäßigkeit hilft, also gibt es tatsächlich auch Studien zu, dass die Regelmäßigkeit von Schlaf wichtiger ist als die Gesamtlänge des Schlafes. Versuch's mal ein bisschen regelmäßiger zu machen und dann verbring mal die Zeit mit deinen Kindern. So, und dann haben wir jeden Tag auch tatsächlich eine Frage, wie glücklich und wie zufrieden fühlst du dich denn? Und dann tracken wir das mal über ein paar Wochen und dann kann man schauen, bringt das denn was? Ja, weil wie wir eingangs besprochen haben, Digitalisierung und auch da sollte diese Happiness-KI keine Ausnahme sein, darf nie ein Selbstzweck sein, sondern es muss ja immer irgendwas dadurch erreicht werden. Und manchmal ist es Zufriedenheit, manchmal ist es vielleicht ein Gesundheitsparameter, dass ich stärker oder ausdauernder werde. Und das kann man alles messen, tracken. Dann schaut man nach ein paar Wochen, hat sich da was verändert? Wenn ja, dann haben wir vielleicht ein Erfolgsrezept für diese eine spezielle Person gefunden. Wenn das nicht funktioniert, muss man sich überlegen, passen wir es ein bisschen an? Ja, weil vielleicht, keine Ahnung, vielleicht habe ich mir vorgenommen, so, und ich habe noch nie Sport gemacht die letzten 20 Jahre und in 6 Monaten will ich einen Marathon laufen und dafür laufe ich jetzt jeden Tag mindestens 10 Kilometer. Dann gucken wir mal nach einer Woche. Und ich bin vielleicht 2-mal laufen gegangen und da auch nur 1,5 Kilometer. Dann kann man vielleicht sagen, gut, also vielleicht klappt das mit der Compliance da jetzt noch nicht so. Vielleicht schrauben wir die Ziele ein bisschen runter. Vielleicht schießen wir eher auf was realistisch ist. Oder wir nutzen psychologische Unterstützungsmaßnahmen, dass ich zum Beispiel sage, naja, vielleicht kann ich den Habit irgendwo hinten dran hängen. Ja, also es nennt sich dann Habit Stacking, dass ich sage, ich will irgendwie, keine Ahnung, regelmäßig Zahnseide benutzen, dann mache ich das immer nach dem Zähneputzen. Oder ich will irgendwie laufen gehen, dann ich sage, gut, dann gehe ich jetzt halt immer direkt nach dem Aufstehen laufen, dass ich so eine gewisse Routine entwickle. Ja, und dadurch kann man die Compliance dann eventuell erhöhen. Also am Ende ist das Ganze weniger so ein Whiteboard, an dem ich einmal den Kurs setze und dann genau weiß, wie es die nächsten 10 Jahre lang geht, sondern es ist eigentlich eher ein agiles, iteratives Nachsteuern, ne, wo ich am Anfang mal eine Richtung setze und dann schaue, funktioniert das? Und wenn nicht, dann muss ich eben ein paar von den Parametern anpassen. Und auch das ist wieder was, wo die KI uns Menschen unglaublich unterstützen kann, weil ehrlicherweise viele von den Prozessen sind verdammt langsam. Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel den VO2 Max, das ist so ein Wert, mit dem man Ausdauer ganz gut messen kann, wenn man den misst, da passiert nicht viel. Ja, also tatsächlich über Wochen, selbst wenn man ordentlich trainiert. Und da ist es dann schon hilfreich, wenn man so einen kleinen KI-Assistenten hat, der sagt, du, das mag sich jetzt nach nicht viel anfühlen, aber der halbe Punkt, den es für dich nach oben gegangen ist, das ist schon ganz gut. Mach mal weiter.
Und die Kunden, die Sie adressieren, das sind, so wie ich das höre, Privatpersonen. Also ich, Sie, der Thomas und meine ganzen Kollegen. Aber es wäre doch theoretisch auch denkbar, dass Unternehmen Kunden wären, um die Mitarbeiterzufriedenheit da mal so ein bisschen nach oben zu pushen oder vielleicht auch bisschen zufriedenere Mitarbeiter zu bekommen. Gerade bei Traditionsunternehmen könnte das ja sein, wo man ja eher langjährige Mitarbeiter hat, die möglicherweise auch ein bisschen schwerfälliger geworden sind. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass das auch eine Klientel von Ihnen sein könnte. Ist das so? Und dann Thomas an dich. Wäre das eine schöne unterstützende Maßnahme, die man seinen Mitarbeitern auch zur Verfügung stellen könnte?
Also es ist natürlich eine Frage, mit der wir uns durchaus auch beschäftigt haben. Jetzt muss man sagen, wir sind momentan noch in der Entwicklungsphase. Jetzt müssen wir erstmal das Produkt rund kriegen und tatsächlich was an den Markt bringen, was den Endkunden überzeugt. Und für mich ist das so ein bisschen die erste und die zweite Ableitung, weil am Ende des Tages, auch hier wieder mein Eingangsstatement, es muss einen Wert generieren. Und ich glaube, das gilt sowohl für den Einzelnen als auch, wenn es dann für den Arbeitgeber verwendet wird, für den Arbeitgeber. Das heißt, für den Einzelnen den Wert nachzuweisen, bedeutet, ich muss dem Nutzer zeigen, dass er glücklicher, zufrieden, gesunder, in irgendwelchen Dimensionen, die ihm wichtig sind, besser wird. So, und das ist ein Nachweis, den wir mit dem Launch der App dann noch bringen werden müssen. So, und dann die zweite Frage ist dann ja, was bringt das dem Arbeitgeber? Weil manche der Dimensionen, die für mich persönlich jetzt sehr wichtig sind, sind natürlich für den Arbeitgeber vielleicht nicht relevant oder in manchen Fällen sogar kontraproduktiv. Ja, wenn ich sage, ich möchte möglichst viel Freizeit haben, ich möchte, ja, also da gibt es durchaus, also ist nicht immer 100% deckungsgleich. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch einen großen Overlap. Ja, also ich meine, auch der Arbeitgeber hat natürlich ein Interesse daran, Krankheitstage zu reduzieren, die Produktivität zu steigern, dass die Mitarbeiter zu den Zeiten arbeiten, wo sie tatsächlich das Maximum auch an Leistung bringen können. Und in den meisten Unternehmen spielen ja auch die Themen wie die mentale Gesundheit eine immer größere Rolle. Ja, also ich meine, natürlich jeder Mitarbeiter, der mir durch Burnout oder durch andere mentale Probleme verloren geht, reißt eine Lücke. Das kostet mich dann auch wiederum beträchtliche Ressourcen, diese Lücke dann zu schließen. Also von daher, die ist jetzt eine sehr lange Antwort, aber ja, ich glaube, dass es ein Potenzial hat. Ich glaube aber auch, dass wir da eine Beweispflicht gegenüber den Unternehmen haben, dass es eben nicht nur ein Goodie ist, ja, also so wie ich Kugelschreiber zu Weihnachten ausgebe oder so, sondern unser Anspruch wäre schon, dass wir dann auch zeigen können, dass wir einen Wert nicht nur für den Einzelnen, sondern auch für das Unternehmen stiften können.
Ich glaube, das ist dieser Balance Act, den man wirklich ausloten muss zwischen, ich nehme jetzt mal Ihre Worte, Goodie, nice to have, Erhöhung der Mitarbeiterzufriedenheit, weil vielleicht es dann mehr Spaß macht in der Arbeit, mentale Stärke dort ist, man mehr ausgeschlafen ist, um das Thema, geht man eine Stunde früher schlafen mit aufzunehmen, bis hin zu, was bringt es wirklich für einen Mehrwert fürs Unternehmen? Und das ist natürlich in dieser ganzen Diskussion, Goodie, Benefits, Mitarbeiterzufriedenheit, immer wieder diese Diskussion. Was ist einfach nur nice to have? Bis hin zu, was bringt es mir dann wirklich aus Unternehmensmütze gesehen? Und ich glaube, das muss man dann gut ausbalancieren und dann auch zu schauen, ist es für alle Beteiligten dann nochmal ein Step in die richtige Richtung.
Also es gibt zum Beispiel Studien, die zeigen, dass Schlafmangel zu ähnlichen zum ähnlichen Leistungsabfall führen kann, wie wenn jemand wirklich hart betrunken ist. Und das ist natürlich was, wo man, glaube ich, in vielen Unternehmen auch sehr, sehr spezifisch nachsteuern könnte, ja, oder also zumindest die Awareness auch in den Teams und unter den Mitarbeitern schafft, dass eben Schlafen tatsächlich auch performance-steigernde Maßnahme sein kann, genauso wie man auch zeigen kann, dass es die Kreativität fördert, wenn die Leute zwischendurch sich mal bewegen, raus in die Natur gehen und mal 10 Minuten irgendwie frische Luft bekommen. Also das heißt, wenn man auch solche Maßnahmen, die am Ende des Tages wenig kosten, aber tatsächlich produktivitätssteigernd sind, im Unternehmensumfeld verankern kann, dann hat man da, glaube ich, auch einen sehr spannenden Case. Und wenn man den dann vielleicht sogar noch in einem Pilot-Setup oder so zeigen kann, dann hätten wir tatsächlich auch, glaube ich, ein spannendes, B2B-Produkt. Ist aber noch ein bisschen Arbeit bis dahin. Ja.
Plattformen, Daten und Infrastrukturen. Wenn jetzt jeder in unserem Lande auf die Idee käme, ein so super interessantes Start-up zu gründen, wie Sie das gemacht haben, Herr Bossert, wie viele andere das auch schon gemacht haben, dann haben wir ja irgendwie schon eine Überlastung unserer Datenstraßen. Jetzt sind wir bei dem Thema Plattformen und Infrastrukturen angekommen. Was sind immer noch die Aspekte, wo Sie beide sagen würden, jetzt predigen wir das schon seit 10 Jahren, es gibt es doch nicht, es wurde immer noch nicht umgesetzt. Thomas, vielleicht fangen wir mit dir an.
Ich fange mal damit an, was du auch kurz angesprochen hast und was uns eigentlich am nächsten liegt. Das ist letztendlich die digitale Infrastruktur. Und ich glaube, da haben wir noch nach wie vor Nachholbedarf und das wird uns sicherlich auch die nächsten Jahre begleiten. Sei es sichere, resiliente Netze in den Unternehmen, sei es die ganze Breitbandanbindungsthematik, die viele Vernetzungsmöglichkeiten dann erst oder möglich machen, Standorte oder Unternehmen besser miteinander zu vernetzen, um mit High Performance dann auch wirklich auf Daten zuzugreifen und berechnen zu lassen, all solche Dinge. Das ist der eine Block. Dann der zweite Block. Und ich glaube, der wird auch nicht kleiner in der nächsten Zeit, ist das Thema Investitionen, also fehlende Investitionen und Ressourcen. Und mit Ressourcen meine ich zu einem einfach Geld. Aber auch zum Teil, das wird sicherlich problematischer werden in den nächsten Jahren, ist einfach auch Köpfe. Fachkräfte, die sich damit auseinandersetzen. Wie kann ich solche Infrastrukturen bauen? Wie kann ich digitalisieren? Wie kann ich KI-Plattformen nutzen oder auch weiterentwickeln? Ich glaube, das ist der nächste Block, mit dem wir uns die nächsten Jahre nach wie vor noch beschäftigen müssen. Der dritte Block, was mit hinzukommt, ist das ganze Thema dann auch die Regulatorik. Was darf ich? Was darf ich vielleicht zukünftig nicht mehr? Was darf ich vielleicht zukünftig mehr als heute? Also die ganze Bewegung dieser Regulatorik, die hier sicherlich ein Stück enger gefasst ist in Deutschland, in Europa wie in anderen Ländern. Wir sprachen ja schon ein paar Mal darüber. Also ich glaube, das sind mal grundlegende Themen auf Basisthematik zu sehen. Wenn man dann in diese Plattform ein Stück Ebene höher geht, glaube ich, spielt die Datenkomplexität sicherlich eine Rolle. Strukturiert, unstrukturiert, halbstrukturierte Daten. Wie bringe ich die verschiedenen Silos zusammen, um daraus dann auch eine Analytik fahren zu können? Das ganze Thema Sicherheit. Netzsicherheit ist das eine, Cybersicherheit ist das nächste, Datensicherheit, Datenschutz ist sicherlich ein Thema, wo zum Teil unterschätzt wird oder auch einfach zu wenig gemacht wird, weil man es vielleicht hinten anstellt an bestimmten Dingen. Gut, ein Stück weit Regulatorik spielt die Compliance-Thematik auch nochmal mit eine Rolle, also wo einfach viele Dinge uns erstmal als Hürden im Weg stehen. Viele raufen sich dann, stimmt den Begriff nochmal, auch sicherlich die Haare im Sinne von, oh Gott, wie sollen wir das alles schaffen? Ich glaube, da sind dann auch kleinere Meilensteine, kleinere Fragmentierung, kleinere Segmentierung der Herausforderungen dann noch sinnvoll. Das sind auch in verschiedenen Teams zu geben, daran zu arbeiten und dann einfach einen Meilenstein weiterzukommen und nochmal einen Meilenstein weiterzukommen. Um einfach erstmal die Basis für das, was wir die ganze Zeit diskutieren, überhaupt zu schaffen. Dass man eine schnelle Anbindung hat, dass man sichere Netzwerke hat, dass man sichere IT-Plattformen überhaupt hat. Um dann darauf zu setzen, die Dateninfrastruktur, die KI-Infrastruktur, um das eigentlich alles erlebbar zu machen, von dem der Herr Bossert gerade eben die ganze Zeit gesprochen hat.
Also wenn ich den einen Punkt rausgreifen sollte, wo ich sage, das ist in vielen Unternehmen noch nicht da, wo es eigentlich sein sollte, dann ist es meistens die Verbindung zwischen meiner fachlichen Strategie und den fachlichen Prozessen und der Technik, die darunter liegt. Und das ist häufig der Punkt, wo ich in der Vergangenheit auch große Projekte mit einem doch sehr hohen Wertbeitrag auch führen durfte, dass man sich eben überlegen muss, wie bekomme ich denn die Strategie und damit die Prozesse auf meine Applikationen und damit dann auch auf die darunterliegende Infrastruktur abgebildet. Und das ist eben, also letztlich auch hier haben wir wieder ein relativ komplexes Mapping-Problem, ja, was sich aber in der Regel einfach durch eine zusätzliche Schicht, also ich spreche da gerne von fachlichen Capabilities oder Business Capabilities, Business Domänen, ganz gut adressieren lässt, indem ich eben einen Layer habe, der rein auf Fähigkeiten basiert ist. Das heißt, eine Fähigkeit wäre jetzt, ich verschicke eine Kommunikation oder ich transportiere Ware. Oder, also das sind Sachen, die sich typischerweise nicht so schnell ändern, wie sich die Technik darunter ändert. Und das sind eben auch einzelne Bausteine, wo ich mir sehr bewusst überlegen kann, will ich diesen Baustein jetzt zweimal oder mehrfach haben? Will ich ihn nur einmal haben? Ja? Und auf der Art und Weise dann auch eine sehr gute fachliche Diskussion führen kann, weil in den meisten Unternehmen, wenn ich jetzt nicht gerade in einem sehr technischen Unternehmen unterwegs bin, ist ja doch auf der oberen Management-Ebene kein so tiefgreifendes IT-Verständnis vorhanden. Ja, das heißt, da jetzt direkt über Datenplattformen, über Infrastruktur, über Investitionen zu reden, ist schwierig. Ja. Aber darüber zu reden, wie ich denn mein Inventar managen möchte oder darüber zu reden, wie viel unterschiedliche Abrechnungssysteme ich denn im Unternehmen haben möchte. Das ist durchaus eine Diskussion, die man auch mit dem Vorstand noch immer sehr gut führen kann. Ja. Und ich glaube, das ist letztlich einer der Punkte, wo viele Unternehmen noch sehr viel Potenzial nach oben haben würden. Würde ich sagen, gerade wenn es so, also um eine plattformorientierte Architektur aufzubauen, dann hat man häufig sehr schnell, also ich spreche typischerweise von 3 Plattformlayern. Der eine ist sozusagen, der unterste ist mein IT-for-IT-Layer, das heißt, da habe ich IT-Produkte oder IT-Plattformen. Ne? Darauf bauen dann so Capabilities auf, das heißt, das sind die Capability-Plattformen, wie eben erläutert, und darauf kann ich dann meine Customer Journey oder Prozessplattformen aufbauen. Und meistens ist das obere da und das untere ist da und das in der Mitte fehlt und man versucht dann mit sehr viel Komplexität da irgendwie ein Mapping durchzuführen. Aber das ist meistens nicht strukturiert genug, um dann wirklich zu einer guten Entscheidung zu kommen.
Um digitale Fortschritte machen zu können, müssen die Layer also getrennt betrachtet werden, Thomas?
Na, ich glaube, es ist schon ein Zusammenspiel, zu dem, was auch der Bossert eben gesagt hat. Die Ableitung einer, zumindest mal für einen Moment, klaren Digitalisierungsstrategie aus den 3 Layern zum Beispiel, aus der User-Sicht oder Use-Case-Sicht, aus der Applikations-Sicht oder vielleicht dann auch aus dem IT-Layer. Dass man eine Klarheit schafft im Sinne von, was will ich eigentlich? Wie viel CRM-Systeme will ich denn? Wie viel Datenbank will ich? Was will ich eigentlich damit erreichen? Welche Prozesse will ich dann digitalisieren? Wiederkehrende Themen will ich dann digitalisieren? Vielleicht nicht auf einmal das ganz große Bild malen, sondern in Segmenten malen, daraus dann abzuleiten, was bedeutet das dann ganz, ganz letztendlich für diese IT-Infrastruktur. Aber das geht nur zusammen. Und das ist das, was in vielen Projekten einfach scheitert, dass sich der eine was ausdenkt, ohne mit dem anderen zu reden. Und dass diese Governance-Struktur nicht da ist, das in irgendeiner Form dann auch zu handeln, diese Leitplanken an dieser Strategie entlang sich zu hangeln, nicht da ist. Das heißt, die Business Units denken sich was aus und fangen schon mal an, irgendwas zu machen und irgendwann landet es dann bei der IT auf dem Tisch im Sinne von, wir haben uns was ausgedacht, setz mal um. Oder umgekehrt genauso, wir digitalisieren jetzt die IT, aber es passt gar nicht für die Layer, um den Bezug zu nehmen von Herrn Bossert, es passt gar nicht dazu, zu dem, was man sich in den Business Units ausgedacht hat. Also das ist der größte Hemmschuh neben fehlender Infrastruktur, neben vielleicht vielen Ideen ist, dieses Zusammenbringen und ein gemeinschaftliches Entwickeln einer Digitalstrategie, die dann auch für eine gewisse Zeit lang in der Infrastruktur dann auch hält. Die muss sicherlich atmen können, skalieren können, die muss sicher sein, die muss auch vielleicht für die nächsten 1, 2, 3, 4 Jahre in einem bestimmten Umfang dann auch wachsen können. Aber losgelöst alles voneinander, ohne eine Governance-Struktur wird es halt sehr schwierig und ohne eine Strategie folgend wird es sehr schwierig.
Ich meine mich daran erinnern zu können, dass vor ein paar Jahren mal der Beruf des Data Scientists genau das abdecken sollte. Das war doch eigentlich der Übersetzer zwischen eben der Fachlichkeit und der IT. Ist das immer noch so? Braucht man da Menschen, die sowas tun, Herr Bossert?
Auch. Aber ich glaube, es ist auch eine Folge des Silo-Denkens gerade bei den IT-Support-Funktionen. Also ich benutze da immer gerne den Begriff von so einem Mission Control Center, was wir eigentlich brauchen, wo die Datenkollegen, die Architekturkollegen, die Portfolio-Menschen, die IT-Controller alle zusammensitzen und am Ende den Teams, die die eigentliche Arbeit machen, ähnlich wie das in Houston der Fall ist, aus einem Raum oder zumindest aus einem Team heraus eine Lösung anbieten. Weil momentan ist es ja doch in den meisten Unternehmen so, dass, ja, da gibt es einen Chief Data Officer, da gibt es einen Data Scientist, da gibt es jemanden, der für Daten verantwortlich ist. Mit dem kriege ich auch in 2 Wochen am Mittwoch ein Meeting. Und dann erklärt er mir, was alles funktioniert und was alles nicht funktioniert und welche drei weiteren Meetings ich noch aufsetzen muss. Und die werden sich dann über die nächsten ein, zwei Monate hinziehen und dann habe ich schon die Lust verloren, irgendwas umzusetzen. Ja, das heißt also, da müssen wir, glaube ich, in vielen Bereichen die Prozesse etwas umdrehen und müssen eigentlich sagen, eigentlich hat das Support-Team hat eine unterstützende, eine coachende, eine leitende Funktion. Und der kann es eigentlich nur gemeinsam als crossfunktionales Team nachkommen und nicht, dass ich sozusagen die Leute, die eigentlich die Funktionalität für den Kunden entwickeln sollen, dass ich die dann von einem zum anderen schicke und dass die irgendwie sich ihre Approvals einzeln zusammenholen müssen.
Herr Bossert, welche Konsequenzen ziehen Sie denn für Ihre eigene Unternehmung aus all Ihren Erkenntnissen aus den vergangenen Jahren?
Naja, also da fließt natürlich schon ziemlich viel ein und das ist auch sehr spannend, die Dinge jetzt eben einmal sehr, sehr konkret und nicht nur in beratender Funktion, sondern auch in umsetzender Funktion gestalten zu können. Und, also natürlich ist eine sehr starke logische Architektur, insbesondere heute, wo viel von der Entwicklung auch mit KI-Unterstützung funktioniert, sehr, sehr wichtig, weil wenn die ganzen KI-Coding, Copilot, Codium und andere, wenn die eins nicht können, dann ist es Architektur. Also die bauen Applikationen in der Regel so, wie sie jemand irgendwie als Junior Highschool-Abgänger bauen würde. Das sind in der Regel ziemlich große monolithische Blocken, weil die das halt einfach irgendwie zusammenwerfen. Ja, das heißt also, eine vernünftige Modularisierung einzuführen und da auch tatsächlich Separation of Concerns von dem menschlichen Gehirn auszusteuern und nicht der Maschine zu überlassen, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ja. Und dann ist natürlich jetzt gerade in unserer Situation, wo wir halt nicht in Fortune 500 Unternehmen sind und nicht unbegrenzte Mittel haben, ist es natürlich immer eine sehr bewusste Abwägung auch, wo ich irgendwelche Dinge selber mache und wo ich mich lieber sozusagen dann auch tatsächlich auf die Cloud-Provider einlasse und dadurch, wir hatten es vorhin diskutiert, natürlich auch einen Login erzeuge. Und den dann aber versuchen muss, eben auf der Seite meiner logischen Architektur wieder ein Stück weit abzufangen. Also das ist zumindest unsere Strategie, dass wir sagen, wir sind ziemlich committed, einen Infrastruktur-Cloud-Provider und das entsprechende SaaS-Ökosystem zu nutzen. Bei uns ist das Google mit GCP und insbesondere auch dem ganzen Firebase-Universum. Wir haben aber sehr da oder wir achten sehr darauf, dass wir sozusagen dann in der logischen Architektur innerhalb unserer Applikation so viel Abstraktion eingezogen haben, dass ich prinzipiell, auch wenn es sicherlich ein bisschen schmerzhaft wäre, aber dass ich prinzipiell innerhalb von, sagen wir mal, 4 bis 8 Wochen auch auf einen anderen Provider umziehen könnte, weil eben die Kernservices innerhalb der Applikation schon noch mal so weit gekapselt sind, dass ich jetzt keinen harten Login erreiche. Ja, aber ich glaube, also und dann ist natürlich auch auf der Downside, muss man sagen, ich glaube, durch meinen Hintergrund habe ich wahrscheinlich eher die Tendenz, die Dinge etwas overengineert zu bauen. Ja, und das ist natürlich unserer Time to Market auch nicht unbedingt zuträglich. Ja, das heißt also, die Dinge sind dann tendenziell etwas skalierungsfähiger und etwas tragfähiger, als sie das vielleicht für einen ersten MVP oder Proof of Concept wirklich sein müssten.
Welche Branchen sind eigentlich definitiv abgehängt, wenn sie sich der Automatisierung und der Digitalisierung verschließen? Was wären das so für Branchen?
Einige Branchen haben es schon erlebt, dass sie disruptiv letztendlich angegangen worden sind. Gehen wir in die Transportbranche, Taxibranche. Uber ist das klassische Beispiel, anhand von Plattformgedanken ein ganz anderes Geschäftsmodell zu fahren und damit der klassischen Taxifahrer massiv Konkurrenz zu machen. Der eine oder andere halt hat nachgezogen. Airbnb ist das nächste Beispiel mit einfachen Plattformen, mit einfacher, einfach in Anführungszeichen sicherlich, aber eine ganz andere Art, ein ganz anderes Erlebnis dann auch für den Nutzer zu generieren. Und also gerade diese Reisebranche, glaube ich, ist ein Thema. Oder im Musikumfeld Spotify und so weiter. Also ich glaube, da findet zum Teil eine komplette Disruption statt oder eine mittlerweile irgendeine gelebte Koexistenz von alt und neu und Weiterentwicklung von alt. Schauen wir in das Finanzwesen. Fintech versus klassischer Bank. Fintech-Unternehmen kamen mit einem komplett neuen Ansatz und da spielt immer wieder diese User Experience eine Rolle. Wie einfach mache ich es einem Nutzer, diesen Dienst zu nutzen? Telekommunikation ähnlich. Ich glaube, wir sehen hohen Nachholbedarf für das, was uns zukünftig dann auch unterstützen soll im Rahmen der Bildung. Ich glaube, da haben wir massiv Nachholbedarf. Das Thema Digitalisierung, Technologieaffinität und so weiter viel mehr in diese Schulen, Universitäten mit hineinzubringen, weil ich glaube, die nächste Generation übernächst muss sich nochmal ganz anders damit auseinandersetzen als wir, die wir jetzt schon viele Meilensteine miterlebt haben, viele Meilensteine auch in der Runde hier gestaltet haben. Manche haben eine gute Koexistenz gefunden und andere müssen nochmal viel, viel, viel mehr Gas geben. Und ich glaube, es gibt noch welche, die sehr, wenn ich mir so die Energiebranche zum Teil angucke, Gesundheitswesen, wo noch viel, viel, viel möglich ist, wo man, glaube ich, noch weit hinten dran hängen, wo noch viel mehr Gas gegeben werden kann.
Ja, also ich glaube, am Ende sind es einfach zwei Faktoren, ne? Der eine Frage ist, wie groß ist die Konkurrenz von digitalen Unternehmen? Ja, und da ist natürlich jetzt, also ich meine, wenn ich mir den Lebensmittelsektor angucke, denen geht's noch relativ gut, ja, weil halt Hackfleisch momentan noch nicht von Amazon geliefert wird. Den Büchern und Elektronik, Versandhäusern oder Stationärhandel geht's nicht mehr so gut, weil dort halt das Amazon-Modell funktioniert. Also das heißt, die eine Frage ist, die ich mir stellen muss, wie groß ist denn die digitale oder nativ digitale Konkurrenz heute? Und die andere Frage ist dann natürlich, und das bringt uns wieder zu dem Plattformthema zurück, wie flexibel und wie schnell kann ich denn meine Architektur, meine Landschaft, meine Infrastruktur, meine Applikationen adaptieren? Wenn ich heute in einer Branche bin, nehmen wir Lebensmitteleinzelhandel, wo es immer wieder Experimente gibt, ja, wo es einzelne Player gibt, die vielleicht auch ganz gut unterwegs sind, aber wo noch nicht richtig klar ist, gibt es da jetzt wirklich gerade in Deutschland einen Case, gibt es das, also rechnet sich das irgendwie? Dann muss ich mir die Frage stellen, wenn die Nuss morgen jemand geknackt hat, wann kann ich mitspielen? Ja? Und reicht die Zeit bis zum Mitspielen aus, als dass im Worst Case mein Unternehmen das überlebt? Ja? Also ich glaube, das ist an der Stelle die Frage, gerade jetzt, wenn ich, keine Ahnung, auch im Öl- und Gasbereich, würde ich sagen, ist jetzt die Digitalisierung noch nicht auf dem Niveau, wie wir sie jetzt in den eher konsumerlastigen Bereichen sehen. Ja, da gibt es natürlich auch Ansätze, aber ich muss mich ja immer fragen, wenn jetzt morgen der Airbnb oder der Uber für meine Branche kommt, wie lange brauche ich dann eigentlich, um Fast Follower zu sein? Und wenn ich sage, ich habe eine modulare Architektur, ich habe nicht gar so viele technische Schulden angehäuft, ich habe das richtige Talent intern und ich kriege das Ganze in 2 bis 3 Jahren gut umgesteuert, also wenn wir jetzt über ein entsprechend großes Unternehmen reden, dann kann ich mir das eigentlich gelassen angucken und bin dann eben zweiter Sieger, aber in den meisten Fällen reicht der zweite Platz immer noch aus. Ja. Wenn ich jetzt aber in einer Branche bin, wo es irgendwie momentan so ein bisschen am Wackeln ist, wo noch nicht ganz klar ist, wo der Markt sich hinbewegt oder Stichwort Fernsehen, Streamingdienste, wo eigentlich schon klar ist, wo der Markt sich hinbewegt, dann muss ich mich natürlich fragen, wie schnell kann ich denn da reagieren, wenn jetzt eine entsprechende Marktentwicklung oder die Bestrebungen der Wettbewerber sich nochmal deutlich beschleunigen. Ne? Also wie viel Zeit bleibt mir dann und bin ich dafür gut aufgestellt? Und ich glaube, das ist eine Frage, die sich viele Unternehmen so nicht stellen. Und das sind dann häufig auch die dann am Ende eben nicht mehr mitspielen dürfen. Ne?
Oliver Bosser, Thomas Klein, herzlichen Dank für Ihre Zeit, für deine Zeit. Das war wieder mal ein sehr, sehr spannendes und aufschlussreiches Gespräch. Und Herr Bossert, ich hoffe, dass Sie uns alle dann auch wissen lassen, wenn es denn endlich soweit ist, mit der App, und wo und wie wir sie dann anwenden können. Und vielleicht brauchen Sie dann noch Testimonials, die immer den Daumen hoch machen. Herzlichen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank.
Vielen Dank. Sehr gerne.
Das war Highspeed, der Netzwerk-Podcast von Pandacom. Hat Ihnen die Folge gefallen? Dann hinterlassen Sie gerne eine positive Notiz überall da, wo es Podcasts gibt. Sie können die Redaktion erreichen unter kontakt@pandacom.de. Und wenn Sie auch gerne Gast im Studio sein wollen, sprechen Sie uns an. Bis zum nächsten Mal. Übrigens, abonnieren Sie den Podcast, um keine Folge zu verpassen.